ARD.
Meine Smartwatch gibt eine Warnung ab, wenn die Umgebung sehr laut ist.
Gefahrenmeldung oder was?
Ja, genau. Schlecht fürs Gehör. Wir waren gestern Abend bei 106 Dezibel. Ging gar nichts mehr. Die hat sich so in Rage geschrien.
Elterngame. Erziehung ist kein Kindergarten. Mit Mama Kerstin und Papa Jonas. Ihr wolltet es mir so.
Ja, da sind wir wieder.
Hallo.
Wir haben Bock. Jonas auch. Hat sich jetzt nicht so angehört. Aber
doch, wir haben schon Bock. Wir sind wieder hier in der ARD Audiothek.
Folge Nummer 6.
Boah.
Und wir haben heute ein Thema, das, vor dem haben wir alle Angst. Respekt.
Da müssen wir so ein bisschen Respekt, ja. Es geht um die Autonomiephase oder auch Trotzphase genannt. Mhm. Deshalb habe ich mir gedacht, wir krempeln heute mal alles um.
Okay.
Alles.
Machen alles anders als sonst.
Ja, wir fangen mit dem Lowlight an.
Mit dem Lowlight. Autonomiephase gleich Lowlight.
Furchtbar.
Ganz viele Lowlights. Mhm. Okay, ja. Also ich merke, du möchtest was loswerden.
Papas Lowlight.
Esclane ist gerne nackt. Und zwar bis am liebsten bis in den Kindergarten. Was heißt nackt? Also Windel ist an und am liebsten nackt im Schlafsack.
Mhm. Ah ja. Okay, also sie zieht sich aus und legt sich dann in den Schlafsack rein.
Mhm. Mhm. Und sie lässt sich partout nicht anziehen.
Ja.
Bis jetzt morgens in den Kindergarten geht. Und es war tatsächlich so schlimm, weil es ist ja, war da noch morgens echt kühl und ich habe gesagt, wir müssen eine Hose anziehen. Es hat nichts mehr funktioniert. Nichts mehr. Also selbst dieses, man sagt ja immer, ne, die haben Probleme mit Übergängen und so und dann habe ich sie abends schon angezogen. Komm, guck mal, was du morgen in den Kindergarten anziehen willst. Dann haben wir es angezogen. Dann ist sie ins Bett gegangen, morgens direkt ausgezogen, nackt im Schlafsack. Und dann habe ich sie tatsächlich nur mit Windel vor die Tür gestellt. Dann habe ich gesagt, guck mal, es ist doch kalt, oder?
Tatsächlich, du hast wirklich die Haustür aufgemacht.
Ach, ja. Lief auch Gott sei Dank jemand draußen vorbei. Und gesagt, was ist das eigentlich für einer?
Für ein Rabenvater. Nee,
und dann stand sie da draußen und habe gesagt, das ist kalt. Siehst du, es ist kalt. Komm, lass uns eine Hose und Strümpfe anziehen. Nein, ich will das nicht. Und dann habe ich sie tatsächlich in die Hose rein gezwängt und dann einfach in den Autositz und dann sind wir Richtung Kita gefahren und hat sich auf dem Weg dann beruhigt.
Total eskaliert wahrscheinlich,
Es ist
ne?
total eskaliert.
Also ich habe schon von Eltern erzählt bekommen, die ihr Kind dann in den Schlafsachen in die Kita gebracht haben, tatsächlich. Die haben das dann irgendwann gepackt, ne? Und haben gesagt, so, ich weiß nicht, was ich mal machen soll. Ich kann sie jetzt natürlich zwingen. Aber das Problem ist ja, wenn du die versuchst zu zwingen, also in die Kleidung reinzuzerren, machen die sich ja so strack. Du kriegst das ja kaum hin, außer wenn du Gewalt anwendest. Mhm. Aber das wirst du natürlich nicht machen. Ja. Also gibt es, also kenne ich Eltern, die dann gesagt haben, okay, ist mir jetzt scheißegal, da gehst du halt im Schlafanzug rein.
Wäre es Hochsommer, safe, dann gehst du halt so. Und dann gucken wir mal, was die Kinder sagen. So, ne? Ob das klappt. Und wenn du dich damit wohlfühlst, go for it, dann gehst du halt im Schlafanzug. Aber sie hat halt keinen an.
Und ja, sie war ja nackt.
Ja,
stimmt.
Genau.
Und
war zu kalt.
Sie ist auch noch zu klein, um dann so ein Schamgefühl zu haben. Das heißt, wenn du sie nackt oder im Schlafanzug in die Kita bringen würdest, wäre ihr das, glaube ich, vollkommen egal.
Vermutlich, ja.
Beim Großen wäre das schon was anderes, dem wäre das dann schon peinlich, weil von den Kindergartenkindern natürlich von allen Seiten dann Kommentare kämen. Die Maxi wird das auf keinen Fall mehr zulassen. Also wenn ich zu der sage, du pass mal auf, wenn du dich jetzt nicht anziehst, bring ich dich mit dem Schlafanzug in den Kindergarten, würde sie sich direkt anziehen. Also weil das wäre der mittlerweile mit gerade 6 furchtbar peinlich.
Das ist aber so lang, das ist noch knapp mehr als 3 Jahre.
So, das war doch mal ein schöner Start jetzt in unsere Folge. Sollen wir noch sagen, wer wir sind?
Wer sind wir eigentlich?
Und dass wir noch andere Kinder haben vielleicht.
Sowas vergesse ich ja zwischendrin. Ja, wir haben 2 Kinder jeweils, aber es sind 4 unterschiedliche Kinder im Spiel.
Wir haben die nicht zusammen, ne?
Genau,
das muss klar sein.
Das muss auch noch sagen. Ja, du bist Kerstin, zweifach Mama mit einer Maxi.
Genau, die 6 Jahre alt ist und ein Mini, der jetzt gerade 3 Jahre alt geworden ist. Und du bist zweifach Papa Jonas vom Großen, der noch 4 ist und vom Clan, das bei 3 wird.
Ja, mitten in dieser Autonomiephase.
Was ist eigentlich die Autonomiephase?
Faktencheck.
Da habe ich eine sehr schöne Definition gefunden auf der Seite elternleben.de. Die Autonomiephase beginnt bei den meisten Kindern zwischen 1,5 und 2 Jahren und klingt etwa ab mit 6 Jahren.
Scheiße.
Es ist eine Entwicklungszeit, in der die Kinder einen starken Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmung spüren. Sie entdecken nun, was es heißt, selbst etwas zu wollen und stoßen dabei auf Grenzen. Und diese Grenzen führen zu Frust und Wut, weil die Kinder sie aufgrund ihrer Hirnentwicklung noch nicht verstehen können, warum etwas nicht so gehen kann, wie sie es gerade oder gerne möchten. Das heißt, 2 bis 6 Jahre Autonomiephase. Maxi ist jetzt 6. Man könnte quasi meinen, wir sind durch. Aber danach kommt die Wackelzahnpubertät. Oh. Das sprechen wir in Folge 879 drüber. Aber ich gehe immer da, ich denke mir immer, schlimmer kann die Pubertät eigentlich nicht werden. Gut, alle, die jetzt 14, 15, 16-jährige Kinder haben,
die lachen
sich jetzt kaputt wahrscheinlich.
Da kommt wieder dieser Satz, genieß die Zeit, wenn sie noch so klein sind, was du in jedem Alter sagen kannst. Genieß die Zeit.
Deswegen sind wir jetzt ganz entspannt mit der Autonomiephase. Elternleben.de erklärt auch, dass es 2 Phasen gibt von der Autonomiephase. Es gibt Autonomiephase Nummer 1. Die findet statt zwischen dem etwa 2. und 3. Lebensjahr. Und die 2. zwischen dem 4. und 6. Lebensjahr. Und die 1. Autonomiephase, die ist besonders anstrengend, weil die Kinder eben noch nicht
für
so
wen?
Gut. Naja, für alle. Weil die Kinder noch nicht reden können, so richtig gut zumindest. Können sich noch nicht so ausdrücken und noch nicht sagen können, was eigentlich los ist. Und als Eltern muss man sich dann immer wieder daran erinnern, dass das Kind das nicht böse meint, sondern gerade überfordert oder frustriert ist.
Ja.
Da muss man sich 100 Mal am Tag aber dran erinnern.
Wir haben so Karten zu Hause von so einem Erziehungsbuch, Erziehungsratgeberbuch. Wir haben so kleine Karteikarten. Da steht tatsächlich, eine Karteikarte habe ich so auf die Anrichte bei uns gestellt, weil da eben genau das drinsteht. Ne? Sie meinen es nicht böse, sie machen es nicht irgendwie aus einem bösen Hintergedanken, sondern sie wissen es einfach noch nicht besser und können es nicht.
Klar, die werden dann übermantelt plötzlich von irgendeinem Gefühl und kommen da dann gerade nicht raus.
Ich gucke so oft auf die Karte drauf, ne? Wie so ein kleiner Altar, so ein Schrein. Du musst immer noch so, okay, nochmal auf die Karte gucken. Gut. Welche Hose soll es denn sein? Möchtest du diese Hose oder diese Hose nicht anziehen?
Vor allem, wie oft hat man im Kopf dann, komm ey, das kann mir jetzt keiner erzählen, dass sie das nicht extra sagt. Ja. Dass sie das jetzt nicht extra macht. Komm, die macht das doch oder er macht das doch jetzt bewusst. Mm. Nein, in dem Alter machen sie es noch nicht bewusst. Die kommen halt dann gerade nicht aus ihrer Haut raus.
Ja.
Ja, wir haben euch mal gefragt, wie sich die Autonomiephase bei euch äußert. Hören wir doch mal, was Jessica sagt.
Mhm. Der Zopf ist falsch, ist nicht eng genug. Die falsche Schale, der falsche Löffel. Und da wird geschrien, geweint. Bettwäsche aus dem Bett geschmissen. Kind ist nicht mehr ansprechbar, schreit und weint nur noch. Und dann danach ist alles wie ausgewechselt. Und als hätte sich nicht mehr dran erinnern können.
Ja.
Krass, oder?
Ja.
Unterschreibe ich.
Auf jeden Fall. Also dieses total am Schreit, total in the zone. Also wirklich so am Schreien, auch laut. Meine Smartwatch gibt eine Warnung ab, wenn die Umgebung sehr laut ist. Wir waren
Gefahrenmeldung oder was?
Ja, genau. Weil schlecht fürs Gehör. Wir waren gestern Abend bei 106 Dezibel. 106 Dezibel direkt neben meinem Ohr, weil sie sollte ja war total fertig, total müde und völlig drüber. Und ich habe dann versucht, ne, mit Nähe und mit Kuscheln und so. Und es ging gar nichts mehr. Die ist so in Rage geschrien, dass ich dann irgendwann gedacht, okay, dann muss ich sie halt einfach mal lassen. Da habe ich mich neben ihr Bett gesetzt und sie im Bett und nur geschrien und hast dann gemerkt, dass sie zwischendrin überlegt hat, warum, also vom Gesichtsausdruck, warum schreie ich überhaupt? Keine Ahnung, lass mal weiter schreien. Und dann jetzt noch weiter. Nicht nur der Schlafsack, kein Schlafanzug. Und ich habe mich einfach nebendran gesetzt und habe gewartet, bis es vorbei ist. Habe ihr dann mehrfach angeboten, möchtest du kuscheln, möchtest du schlafen, bist du müde? Und irgendwann war es dann wirklich wie Schalter umgelegt. Ja. Und sie kam dann und war innerhalb von 5 Sekunden eingeschlafen. Weiß ich jetzt nicht, ob das dann der Moment war, wo es dann Klick gemacht hat, okay, ich bin jetzt müde, ich will jetzt schlafen und dieser Wutanfall war vorbei. Oder ob es, weißt du, diese Vermeidungstaktik ist, die Neugeborene ja auch oft haben, wenn die sich dann auch so in Rage schreien und irgendwann dann einfach vor Erschöpfung, vor lauter Schreien einschlafen, was nicht so geil ist, dann wahrscheinlich fürs Schlafen.
Das ist Überreizung pur eben in dem Moment, ne?
Ja.
Ich meine, diese Anfälle, die sind ja oft abends, ne, wenn der Tag vorbei ist und sie müde sind und so.
Ja.
Aber was ich halt auch so faszinierend finde, ist das, was Jessica sagt, dass sie von jetzt auf gleich ein anderer Mensch dann wieder sind.
Ja, ne? Das ist so ein Jekyll and Hyde Moment irgendwie.
Das ist doch nicht normal.
So, komm mal wieder runter. Also,
das kann ja nicht normal sein. Und dann von einem auf dem anderen Moment, dann ist das Ventil draußen, Kind ist wieder belüftet und dann ist wieder die Ruhe selbst. Und ich mir geht das halt dann voll nach. Mittlerweile nicht mehr ganz so. Mittlerweile weiß ich ja, was los ist. Nein. Aber gerade so am Anfang, als die Maxi noch allein war, da ging mir das immer nach.
Vor allem, also danach denkst du immer, ja, du musst halt irgendwie warten, bis es vorbei ist. Wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Fieberkrampf oder so, da musst du ja auch nebendran sitzen und kannst einfach nichts machen. Wenn das vorbei ist, dieser Wutanfall, denkst du dir immer, gut, beim nächsten Mal setzt du dich halt gleich daneben und wartest, bis es vorbei ist.
Wir besprechen gleich noch ein paar Tipps, die ich gefunden habe.
Oh, bitte.
Das mit dem Zopf, was Jessica sagt, das kenne ich auch. Das hatte ich auch mal mit der Maxi. Da habe ich ihr morgens die Haare gemacht. 2 Zöpfe. Mhm. Sie guckt in den Spiegel, sagt, ich wollte 3. Ist das was? So vorausgesetzt, dass ich jetzt wissen muss, dass sie 3 Zöpfe
hat. Ja.
Ja, und dann hat sie wirklich da so lange gemeckert, bis ich die Haare wieder aufgemacht und jetzt 3 Zöpfe gemacht habe. Mhm. Links, rechts, in der Mitte.
Letztens morgens, als Esclaine keine Strumpfhose anziehen wollte, natürlich nicht.
Gesagt, du erwartest aber auch viel. Ja, noch eine Strumpfhose.
Was? Unter die Hose. Warum? Dann wollte ich ihr die Strumpfhose anziehen. Da hatte ich tatsächlich mal 2-3 Minuten Zeit, um dann nicht zu sagen, doch, wir ziehen die Strumpfhose jetzt an. So. Sondern dann gesagt, guck, jetzt machen wir mal die Schublade auf, guck mal. Ich glaube, ist das eine neue Strumpfhose? Dann gesagt, ich glaube, da war heute Nacht der Strumpfhosenwichtel da. Hat mir eine neue Strumpfhose gebracht. Das Geile, der Groß nebendran. Ja, ich glaube, guck mal, das Fenster ist ja auch gekippt. Ich glaube, der ist hier das Fenster, dann ist der hier lang und hat hier eine neue Strumpfhose hingelegt. Und Sklen so, nein. Mag ich nicht. Hätte klappen können. Und er hat so schön mitgespielt.
Bei Großen, ne? Hätte geklappt.
Bei ihm, er hätte die Strumpfhose angezogen, war halt leider zu klein.
Zahnfee, Schnullerfee, Strumpfhosen, Wichtel.
Ja.
Was ist alles?
Wichtel und Fee. Ich kann es für alles ein Wichtel und eine Fee, solange es irgendwie süß ist und irgendwas bringt.
Genau, wir haben mal, was Julia sagt, wie sich die Autonomiephase bei ihrem Kind äußert.
Zum Beispiel, wenn sie irgendwas mitbekommt, dann schmeißt es sich auf den Boden und schreit, auch im Supermarkt, egal wo wir sind, dann trotzt sie richtige Wutanfälle.
Aber schön, dass sie noch lacht, ne? Wenn man darüber redet, dann lacht man. Aber in dem Moment ist einem ja so gar nichts
zum Lachen zumute. In dem Moment ist es ja auch, ne, ist wieder dieses, was denken die anderen, ne, was dann immer so ein bisschen mitschwingt.
So in der Öffentlichkeit.
Ja, ne, hat sein Kind nicht im Griff. So.
Ja.
Ja, also sich selbst hinschmeißen oder wahlweise auch Dinge hinschmeißen.
Mhm.
Ne? Also das falsche Tischset auf dem Tisch. Die falsche Müsli-Schüssel, egal ob sie schon voll ist.
Ja, genau. Oder eben Kleidung.
Ja.
Blöde Hose!
Mhm. Es Clan schmeißt sich auch gerne auf den Boden, wenn irgendwas, wenn sie sich so reinsteigert in so einen Wutanfall. Ja, ich glaube, da wird es halt einfach dadurch, dass sie ihre Emotionen noch nicht so äußern können, dann auch. Also der Groß schafft das mittlerweile ganz gut, dann zu sagen, jetzt bin ich traurig oder ich bin jetzt echt wütend. Aber ja, beim Kleinen ist es halt, die kommt dann nicht mehr weiter, nur mit Schreien und dann muss sie sich dazu halt noch bewegen.
Richtig, und da sind wir wieder bei den 2 Arten von Autonomiephase. Die erste, 2-3 Jahre und dann der Groß ist ja jetzt in der 2. Autonomiephase, 4-6 Jahre. Und da können die Kinder ja schon ganz gut reden. Entweder können sie schon sehr gut reden oder eben ganz gut reden, sich schon ausdrücken. Und da heißt es dann, man soll aber nicht zu lange diskutieren, weil da kommt man gerne in so einen Diskussionsmodus.
Ja.
Also die Quelle elternleben.de schreibt dann, zu lange diskutieren überfordert die Kinder. Das habe ich auch schon festgestellt. Das musste ich auch erst lernen, weil ich nämlich auch mit der Maxi anfing, immer zu diskutieren. Und irgendwann habe ich gemerkt, natürlich bin ich erst mal die Überlegendere. Und sie kam irgendwann nicht mehr weiter. Und dann hat sie natürlich zu Mitteln gegriffen, die dann es nicht besser gemacht haben. Also mit Kindern nicht anfangen zu diskutieren, sondern einfache, kurze Sätze mit denen dann besprechen. Bei beiden Autonomiephasen kurze, liebevolle Sätze parat haben als Eltern, heißt es. Und Körpernähe anbieten.
Das sind die Tipps, die du jetzt gerade bekommst, wo unsere Eltern, also die Omas und Opas, quasi sagen, oh, das haben wir früher so nicht gemacht, ne? Da wird viel diskutiert, da muss man auch mal konsequent sein.
Das ist aber tatsächlich ein Tipp, die Gefühle, die das Kind gerade hat, ansprechend. Mhm. Ich sehe, du bist wütend.
Ja, klar.
Ich sehe, du ärgerst dich. Aber wenn das Kind natürlich dann gerade in seinem Trotzanfall ist, kommst du da ja gar nicht bei. Da kannst du dir den Mund fusselig sprechen und die eigenen Gefühle ansprechen, die Gefühle des Kindes ansprechen. Ja. Das ist das Gute an der zweiten Autonomiephase. Du kannst mit den Kindern dann im Nachgang reflektieren. Mhm. Ne, gerade so jetzt bei Maxi sowieso, bei deinem Großen auch. Du kannst danach, wenn sie sich wieder beruhigt haben, sich mit ihnen hinsetzen und dann kurz sagen, ey, was war eben los? Du warst wütend. Wie kriegt man denn das nächste Mal das besser geregelt?
Aber auch ziemlich direkt, ne? Ja, ja. Also wenn du das irgendwie am nächsten Tag machst oder so, dann bringst du gar nichts. Ne?
Direkt, wenn sie sich beruhigt haben. Ja. Wenn sie sich beruhigt haben. Nur währenddessen ist das ja dann fast nicht möglich.
Nee,
das stimmt. Es gibt ein Buch, das heißt Liebevoll Grenzen setzen. Und das gibt Tipps zum Umgang mit Gefühlsausbrüchen. Mhm. Und eine der ersten Sätze, die ich da gelesen habe, war, ein Patentrezept, mit dem sich Trotzanfälle verhindern lassen.
Gibt es nicht.
Gibt es nicht.
Yes,
okay,
wollte
ich das Buch schon wieder zuschlagen? Ja, komm, gib ihm eine Chance. Hab dann drin rumgeblättert und wir gehen einfach die Punkte mal ein bisschen durch, weil es echt ganz interessant. Man soll die Wut der Kinder nicht persönlich nehmen.
Ja.
Also wenn das Kind macht, blöde Mama und was weiß ich, anfängt nach dir zu hauen oder so, das nicht persönlich nehmen. Und ich finde, das ist ein Punkt. Damit habe ich mich auch schwer getan
das
beim
stimmt,
ersten
ja.
Kind.
Ja.
Beim ersten Kind, ich weiß nicht, wie oft mein Mann zu mir gesagt hat, Kerstin, das war jetzt nicht persönlich gegen dich. Mhm. War ich sogar ein bisschen beleidigt. Und das ist jetzt, daraus habe ich gelernt, weil das bin ich jetzt beim Mini dann gar nicht mehr, weil ich genau weiß, das geht jetzt nicht gegen mich. Und
ja, wobei ich auch gehört habe, dass es dass so persönliche, also nicht persönlich gemeint, aber ne, persönlich gegen dich in dem Fall gerichtete Wutausbrüche vor allem bei Menschen vorkommen, die die Kinder, zu denen sie eine sehr starke emotionale Bindung haben, weil sie dort das Gefühl haben, hier bin ich sicher, hier kann ich meine Gefühle rauslassen, was du dir dann vielleicht auch immer noch mal sagen kannst, wenn es dann heißt,
richtig,
blöde Mama, und das, ja, ist, erstens ist es nicht gegen mich und zweitens er lässt seine Gefühle eben raus jetzt.
Das ist quasi ein Kompliment dann.
Ja, also, es fühlt sich nicht so an.
Aber es ist ein Kompliment. Das ist mein sicherer Hafen, mein Safe Place. Hier kann ich sein, wie ich will. Und hier platze ich dann einfach mal auf. Bei der Maxi-Beobachter haben wir das immer beobachtet, dass die solche Wutanfälle eigentlich nie in der Öffentlichkeit hatte. Mhm. Mal jeder gesagt, oh, so ein entspanntes, liebes Mädchen. Und wir immer dachten, oh, komm du mal rein, komm du mal zu uns raus. Wie es da manchmal abgeht. Und wir hatten einmal so eine Situation im Kindergarten tatsächlich.
Mhm.
Und da waren die Erzieher, die waren total überrascht und besorgt. Und die kannten sie einfach so nicht. Die hatte diese solche Wutanfälle wirklich nur zu Hause, in ihrem Zuhause.
Ja.
Der Midi, der macht egal wo, der kann überall ausrasten. Das ist ihm scheißegal wo.
Ja.
Aber ja, das ist auch nochmal ganz interessant. Das Buch sagt dann, man soll Körperkontakt anbieten, haben wir eben kurz gesagt. Das geht jetzt nicht bei jedem Kind gleich. Die einen, die wollen fest in den Arm genommen werden, die anderen dann nur so vielleicht so ein bisschen gestreichelt und andere dann in dem Moment gar nicht.
Ja.
Und dann darf man sich denen auch nicht aufzwängen. Mag das Kind dann gar nicht.
Ja.
Kenne ich auch von der Maxi, die, wenn die einen Wutanfall hatte, die wollte keinen Körperkontakt. Da ist die nur noch wilder geworden. Und bei der war es dann so, dass ich mich nebendran gesetzt habe.
Ja.
Das war wie so ein Ventil, es hat sich angestaut, wie so ein Luftballon. Und plötzlich bricht der Luftballon unten, wo man ihn zusammenknotet, auf und alles kommt raus.
Ja.
Und wenn er dann platt ist quasi.
Dann ist gut.
Dann ist gut.
Ja.
Und dann ist Körpernähe gut, aber währenddessen auf keinen Fall.
Und dann von jetzt auf gleich kuscheln, schlafen, wie Stecker ziehen.
Genau. Das ist bei Mini anders. Also bei Mini ist so, wenn der richtig wütend ist, dann setze ich mich auch zu ihm und halte ihm immer die Hand hin, beobachte ihn dabei und dann irgendwann kommt er dann immer und will dann nur kuscheln. Dann wird er ganz fest in den Arm genommen werden. Und dann ist der Wutanfall bei dem dann auch plötzlich vorbei. Also der braucht die Körpernähe total. Ist gerade so hilflos, weiß nicht, wohin mit seinen Gefühlen.
Naja.
Und Mama ist eigentlich blöd, aber ich brauche sie doch. Und dann kommt er dann und dann ist er auch total die Ruhe selbst wieder.
Mhm.
Trotz Situationen bei Kindern, schreibt das Buch, setzt Eltern auch extrem unter Druck. Wieder das Beispiel, vor allen Dingen, wenn es in der Öffentlichkeit ist, lässt es das Stresslevel stark ansteigen. Und auch für erwachsene Menschen mit einer hohen Frustrationstoleranz sind das riesige Herausforderungen. Dann jetzt kommt der Tipp, um eine Eskalation zu vermeiden und selbst wieder zur Ruhe zu kommen, kann es helfen, kurz aus dem Raum zu gehen oder den Raum zu wechseln, zusammen zu wechseln. Die andere Umgebung kann es ablenken und aus seinem Tunnel zurückholen. Die meisten Kinder halten die Situation eh nicht lange aus und folgen dann Mama und Papa. Steht in dem Buch.
Okay. Also nicht dieses traditionellere, du gehst jetzt in dein Zimmer und beruhigst dich erstmal, sondern andersrum. Ich gehe mal raus und lass dich mal machen.
Genau.
Ja.
Aber für dich als Eltern ist es ja irgendwann so, dass du nicht mehr weiter weißt. Mhm. Du hast jetzt alles versucht.
Ja.
Wie kriegst du dich jetzt selbst runter? Und dann ist es eine gute Idee in dem Moment, dass du den Raum verlässt. Dass du dein Kind jetzt einfach mal lässt, wie du gerade gesagt hast, und dass du diesmal aus dem Raum rausgehst. Jessica hat uns erzählt, was sie tut, wenn sie einfach nervlich nicht mehr weiß, was sie tun soll.
Manchmal zähle ich einfach bis 10 ganz langsam vor mich hin, auch wenn die Kinder dann gerade dazwischen quatschen. Sich darauf besinnen, dass der Tag irgendwann rum ist, dass die Kinder irgendwann schlafen.
Ja, und dass der Tag weit vorbei ist.
Es ist so böse, aber es ist tatsächlich, ab und zu guckst du so am Nachmittag auf die Uhr, wenn die so voll drüber sind, keinen Mittagsschlaf gemacht haben so, und es jetzt auch zu spät ist für einen Mittagsschlaf, weil sie sonst bis um 97.50 Uhr wach sind, denkst du so, ja, also wenn wir jetzt noch ein Buch lesen und dann vielleicht noch das, dann könnten sie dann müde und dann könnten wir dann schnell...
Mhm, dann könnte schon bald 7:30 sein,
genau,
und die heilige Uhrzeit.
Rettest du dich so in deinen Feierabend.
Mit dem bis 10 zählen, das habe ich mir auch angewöhnt übrigens. Das habe ich mal in irgendeinem Conny-Buch gelesen.
Stimmt, es ist nicht das Conny ist wütend Buch.
Conny ist wütend. Mhm. Die Mutter sagt irgendwie, dass sie bis 10 zählt. Ich meine, es war Conny. Ich verlasse nicht den Raum, ich setze mich einfach hin und zähle bis 10. Das irritiert die Kinder total, ne?
Also du zählst laut bis 10?
Ja, ja, ich zähle laut bis 10, mach die Augen zu, zähle laut bis 10. Und dann wird es meistens irgendwann so bei 6 ungefähr ruhig.
Mhm.
Mama, was machst du da? Voll das Ablenkungsmanöver. Funktioniert ziemlich oft.
Ich zähle.
Und ich mache dann einfach weiter. 7. 8. So als würde gleich eine Bombe explodieren oder so. Mhm. Dann mache ich die Augen auf und dann stehen sie meistens dann da. Was machst du da?
Ich zähle die Leute durch, die euch theoretisch aufnehmen würden, wenn ich euch jetzt abgebe.
Lisa hat auch einen ganz guten Tipp, was sie macht, wenn sie mit den Nerven am Ende ist und nicht mehr weiter weiß.
Zimmer verlassen und tatsächlich einfach mal ganz laut schreien, dass die ganze Wut von mir auch irgendwie einfach mal raus ist. Ja. Und danach geht es meistens ihm und mir nochmal besser.
Ja, Zimmer wechseln, bevor man laut wird, ist ein guter Tipp. Ich hatte tatsächlich so Neujahrsvorsätze, ist ja eigentlich immer Quatsch, aber ich hatte mir tatsächlich mal vorgenommen, nicht laut zu werden, wenn die Kinder dabei sind. Hast bis zum 11. Januar durchgehalten. Ich bin voll stolz. Ich nehme mir fürs nächste Jahr nämlich vor, bis zum 12. zu schaffen.
Weil man ja nicht, man soll nicht schreien mit Kindern, heißt es, ne? Das liest man ja in allen möglichen Experten Sheets und so.
Also tatsächlich dieses jetzt so gezielt das Kind anschreien, also wirklich so körperlich auch über dem Kind stehen und anschreien und jetzt wirklich länger und irgendwie gestandene, lange, laute, geschrieene Standpauke. Ich glaube, ich könnte es an einer oder zwei Händen abzählen, wo das wirklich so weit gekommen ist. Klar, mal so ein, es reicht, dass du das mal lauter sagst, ist ja, glaube ich, klar.
Es gibt auch einfach zwei Arten von Anschreien. Ne? Also es gibt ja dieses erniedrigende Anschreien, wie du sagst, dich vor das Kind stellen und ne? Was ja schon fast psychische Gewalt hin ist.
Ja.
Oder halt einfach jetzt mal laut und bestimmt mal sagen, weil ich finde, das Kind darf auch ruhig mal jetzt merken, Mama und Papa sind jetzt verärgert.
Gut, wenn du es natürlich genau so dann auch kommunizierst, also wie du es ja von deinem Kind dann auch in Autonomiephase 2 erwartest oder wie es theoretisch beschrieben ist, ne, dass das Kind dann sagt, ich bin jetzt sauer, dass du auch sagst, ich bin jetzt echt sauer.
Mhm, genau.
Anstatt dann ja einfach nur laut und bestimmt etwas zu sagen, ohne die Emotionen mitzuliefern.
Der nächste Tipp, ab etwa 3 bis 4 Jahren kann man mit dem Kind Wuttechniken üben. Wie zum Beispiel in ein Kissen boxen, einen Wutball quetschen oder auf den Boden stampfen. Und die Elternwebsite kindererziehung.com schlägt eine Wutecke vor, im Kinderzimmer einzurichten, in der es besonders viele Kissen gibt, die man boxen könnte. Das heißt, wenn das Kind wütend ist, so ab in die Wutecke. Kissenboxen. Lisa, wann kommt Lisa an ihre Grenzen?
Also wenn man wirklich weiß, komm, in einer Stunde müssen wir aus dem Haus und das Kind macht und schreit, da werde ich wirklich wahnsinnig. Und die Kleine kriegt dann halt auch Angst, wenn die Große so schreit. Und wenn die anfängt zu schreien und beide unzufrieden sind, ja, und wenn man dann auch noch alleine mit den beiden ist, das macht besonders Spaß.
Alleine mit beiden und dann wird geschrieben.
Wenn beide schlecht drauf sind und dann, du bist eh schon spät dran, kommst gar nicht voran. Und dann schreien beide noch.
Killer.
Ja. Dann würdest du ja am liebsten stehen lassen und selber fahren.
Ja. Oder einfach zu Hause bleiben. Also gut, dann. Das ist ja auch nicht konsequent.
Ich habe noch eine Buchempfehlung. Es gibt ja ganz viele Bücher zum Thema Wut und so, ne? Gefühle. Aber das beste Buch, das ich gelesen habe dazu, ist Das Land der Gefühle. Kennst du das?
Das klingt sehr esoterisch.
Esoterisch? Mhm. Naja, also eventuell geht es um ein Dorf. Das ist nämlich das Land der Gefühle. Ja. Es soll ein Land sein, aber es ist eigentlich ein Dorf. Und in jedem Haus wohnt ein Gefühl.
Also es ist ein Kinderbuch, es ist kein Ratgeber.
Ah ja, 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 auf jeden Fall, es ist ein Kinderbuch. Ein Kinderbuch für Kinder. Und dass man halt zusammen mit den Kindern liest, so abends im Bett und so. Und in jedem Haus wohnt ein Gefühl, dargestellt durch ein Männchen. Neid, Wut, Fröhlichkeit. Und die finden sich aber alle gegenseitig scheiße in dem Buch. Ne? Also die haben ständig Stress miteinander. Mhm. Der Neid ist halt immer neidisch auf die Fröhlichkeit, klar, weil die immer lachend durch den Garten läuft. Und die Wut findet eh alles blöd. Mhm. Und dann irgendwann klopft es an die Pforte und dann steht die Liebe davor.
Ach, wie schön.
Und die Liebe spricht mit allen Gefühlen und am Schluss haben sich alle lieb. Was das Buch natürlich sagen will, ist, dass man dass es vollkommen normal ist, dass man jegliche Gefühle hat, dass man die auch haben darf. Mhm. Kind darf wütend sein, Kind darf die Wut rauslassen, solange es nicht handgreiflich wird, jemandem wehtut, sich selbst wehtut. Mhm. Das ist natürlich immer das oberste Gebot, das geht auf keinen Fall. Mhm. Aber du darfst wütend sein, du darfst auch schreien, lass die Wut raus. Aber am Ende ist es so, dass es trotzdem liebevoll begleitet werden muss.
Ja.
Dass es dann wieder die Kurve kriegt sozusagen. Also es ist ein Buch, das lesen beide wirklich gerne und da fühle ich mich selber auch immer danach total gut.
Bis zum nächsten Mal.
So, was haben wir hier denn noch? Der letzte Tipp. Klare Aussagen und Kompromisse zur richtigen Zeit helfen Eltern und Kind in der Trotzphase entspannter mit alltäglichen Konfliktsituationen umzugehen. Zum Beispiel Kinder, die in Sachen Kleidung ihre eigenen Vorstellungen haben, dürfen am Abend zuvor selbst auswählen, was sie tragen, solange das Wunschoutfit Wetterlage und Jahreszeit entspricht. Also ich mache das jetzt so seit 4 Jahren so mit der Maxi, dass ich sonntagabends lege ich immer mehrere verschiedene Outfits in ihren Schrank und sie sucht sich dann morgens immer eins aus. Dann hat sie immer die Auswahl aus etwas und hat selber das Gefühl, ich habe jetzt entschieden. Also mein Mann macht ja die Kids immer fertig morgens und ich habe dann abends immer die Kleider rausgelegt, als Maxi noch alleine war und kam sie dann in die Kita abholen und sie hatte immer was komplett anderes an. Mein Mann nämlich vollkommen wurscht, was sie anzieht. Ne? Der ging halt, der hat gesagt, was soll ich jetzt mit der diskutieren? Ja. Die macht da morgens den Aufstand, weil sie das nicht anziehen will, was du ihr rauslegst. Mhm. Also hat sie sich dann was anderes genommen.
Ja.
Und dann war dann schon mal, keine Ahnung, die pinke Schlafanzughose kombiniert zum roten Pulli. Und ich dachte jedes Mal, meine Güte, wie sieht die wieder aus da heute im Kindergarten, ne? Und dann habe ich mir das irgendwann überlegt, jetzt machen wir das so, sonntagabends, jeden Tag kann sie sich jetzt dann ein Outfit aussuchen und seitdem läuft das voll. Und mit dem Mini habe ich das jetzt auch angefangen, weil der jetzt auch wirklich auch damit beginnt, zu sagen, ich will das nicht, endlich die blöde Pulli, blöde Hose. Ich dachte, bei Jungs kommt das richtig spät, erst viel, viel später. Vielleicht kennt er das durch die Maxi. Weiß ich nicht, aber dem wird das jetzt auch immer wichtiger und mit dem mache ich das jetzt auch und es funktioniert voll gut. Wir haben keine Diskutiererei mehr über Anziehen und Kleidung.
Hey, Megatipp. Deine Kinder wollen Kleider anziehen.
Schön. So, also wir fassen zusammen, Autonomiephase, kommen wir nicht dran vorbei. Jeder kommt irgendwie mal rein.
Müssen wir durch. Ich glaube tatsächlich, dass das auch so ein bisschen die Rache ist dafür, dass wir selbst in der Pubertät so arschig waren.
Meinst du?
Und dann kriegen wir es halt wieder zurück so.
Und vor allem, was ich auch jetzt immer mehr denke, ist, man spricht ja mal von Phasen, ne? Autonomiephase. Das ist eigentlich die komplette Kindheit. Die komplette Kindheit ist eigentlich schwierig. Weil guck mal, Autonomiephase, danach kommt die Wackelzahnpubertät und danach kommt die normale Pubertät und dann bist du erwachsen. Also eine krasse Phase jagt die nächste und jede wird noch mal heftiger. Weil jetzt mit der Wackelzahnpubertät bei der Maxi, da habe ich letztens so einen Spruch gelesen, wackeln die Zähne, wackelt die Seele.
Oh je. Es ist alles nur eine Phase.
Mamas Highlight.
Du hast ja am Anfang direkt uns alle runtergezogen mit deinem Lowlight.
Oh.
Ich möchte jetzt einen persönlichen Abschluss machen.
Ja, bitte.
Ein kleines Highlight. Wir waren die Woche zum ersten Mal mit der ganzen Familie im Spaßbad. Zu viert. Mama, Papa, Maxi, Mini. Haben wir bisher noch nicht gemacht, alle zusammen, weil das immer so ein bisschen, ja, dann war der eine mit dem einen Kind da, der andere mit dem anderen Kind da und irgendwie hat man dann ganz viel Geld bezahlt und war trotzdem irgendwie nicht zusammen. Und diesmal haben wir gedacht, komm, er ist jetzt 3, jetzt probieren wir das mal. Und es war mega gut.
Cool.
Weil wir echt alle 4 die ganze Zeit die Sachen zusammen machen konnten. Auf die Rutschen gehen. Mhm. Natürlich, Mini kann natürlich noch nicht alleine auf diese ganzen Rutschen gehen, mhm. aber immer auf dem Schoß da. Ne?
Ja.
Und du musst wahrscheinlich auch ein Kind haben, dass das...
Dass der Bock drauf hat,
weil nicht jedes Kind hat Bock auf Rutschen. Aber wir haben einfach alles zusammen gemacht dort in diesem Spaßbad.
Cool.
Und das war so ein richtig cooler Familienausflug. Und da habe ich für mich auch nochmal gedacht, jetzt haben wir nochmal so einen Meilenstein überwunden. Wenn die Kinder mal 3 Jahre alt sind, geht es irgendwie alles in eine entspanntere Richtung. Entspannt natürlich nicht im Sinne von, dass du weniger Konflikte mit den Kids hast und so, klar, ja. ne, über was wir beide gesprochen haben, sondern einfach, dass du das Gefühl hast, man kann jetzt super viel miteinander anfangen und die Kinder können miteinander richtig was anfangen, mhm. jetzt können miteinander spielen, können miteinander auf diese Rutschen gehen.
Schön.
Kann ich jedem empfehlen, probiert es aus, sobald die Kids mindestens 3 sind. Macht es richtig Bock, im Spaßbad zu sein.
Sehr schön, schönes Highlight.
Wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute und viel Erfolg für die Autonomiephasen, die anstehen. Und ob ihr drin seid oder auch nicht, ihr kommt auf jeden Fall noch rein. Kommt auch wieder da raus auf jeden Fall.
Durchhalten.
Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert in der ARD Audiothek und uns Feedback gebt.
Ja, elterngame@sr.de. Und wir antworten auch, wenn ihr uns schreibt.
Und dann sagen wir tschüss.
Tschüss.
Bis bald.
Elterngame. Neue Folgen jeden zweiten Montag in der ARD.
Hey, wir sind Ruslan und Katrin. Wir sind 2 der Hosts von Eltern ohne Filter.
Und selbst Eltern, wie alle bei uns im Team. Deswegen kennen wir die Sorgen und Belastungen und möchten ehrlich und offen mit euch darüber reden.
Unsere Gäste erzählen von ihren eigenen Geschichten, also welches Familienmodell leben sie, wie schaffen sie es als Alleinerziehende durch den Elternalltag oder wie haben Sie sich als Regenbogenfamilie Ihren Kinderwunsch erfüllt? Oder wie kann so ein 50-50-Modell gelingen?
Glaubt aber bloß nicht, wir haben die Universallösung für alle Eltern. So unterschiedlich wie wir selbst sind, so leben wir auch Familie. Aber manchmal kann man sich ja einen kleinen Ausschnitt von anderen abschauen.
Keine Ratschläge, nur ehrliche Elterngeschichten und ganz sicher ein paar gute Gedankenansätze.
Schaut unbedingt auch in unserer Eltern ohne Filter Community bei Instagram vorbei.